Immunisiert, der Impfakademie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast. Ihr kompakter und unterhaltsamer Begleiter rund um das Thema Impfen. Ich bin Mirjam und moderiere Sie auch heute wieder gemeinsam mit meiner Kollegin Tina durch die mittlerweile dritte Folge unserer zweiten Staffel. In der zweiten Staffel geht es ja um das Thema Erkältungssaison und Atemwegserreger. Und in der letzten Folge, da stand RSV, also das respiratorische Syncytialvirus, auf der Agenda. RSV ist natürlich nur eines der vielen verschiedenen respiratorischen Viren, die uns jetzt vor allem im Herbst und Winter zu schaffen machen. Und Tina, vielleicht magst du daher einmal auflösen, welches Virus oder welche Viren wir uns heute noch einmal genauer anschauen möchten.
Ja, heute dreht sich bei uns alles um Influenza und SARS-CoV-2, zwei unerwünschte Begleiter im Alltag für uns alle. Influenzaviren begleiten die Menschheit ja tatsächlich bereits schon seit Jahrhunderten und führten in der Vergangenheit auch immer wieder zu Grippepandemien. Die größte und schwerwiegendste davon war wohl die spanische Grippe im Jahr 1918. Und vor inzwischen 5 Jahren hat die Covid-19-Pandemie die Welt einmal stillgelegt. Für uns Grund genug, einmal über diese beiden Erreger, die Folgen ihrer Ausbreitung und natürlich auch mögliche präventive Maßnahmen zu sprechen. Und hierfür haben wir heute wieder einen Experten eingeladen. Das ist diesmal Herr Professor Dr. Rembert Kotschula, Chefarzt des Fachzentrums für Pneumologie an der Schönklinik Berchtesgadener Land. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist mir eine große Freude, mit Ihnen das heute gemeinsam hier zu bestreiten.
Auch ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich hier bei Immunisiert, Herr Professor Kotschula. Schön, dass Sie dabei sind. Und bevor die Bühne dann auch Ihnen gleich ganz alleine gehört, möchte ich aber wie immer natürlich auch noch eine spannende Impfgeschichte für die heutige Folge anteasern. Und diesmal, da geht es um ein ganz anderes Thema, und zwar um die Tollwutimpfung. Diese verdanken wir nämlich in gewisser Weise einer tatkräftigen Bäckermutter aus dem Elsass. Und warum dem so ist und was genau dahinter steckt, das erfahren Sie heute am Ende dieser Folge.
Ja, das klingt spannend. Ich bin jedenfalls schon gespannt auf die Auflösung. Jetzt aber erst einmal zum heutigen Thema. Herr Professor Kotschula, Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit Atemwegserregern und vor allem natürlich auch mit viralen Erregern. Was fasziniert Sie denn daran besonders?
Nun, ich glaube, wir haben durch die Pandemie vor allen Dingen ja so ein ordentliches Ausrufezeichen dort auch in dieser Richtung bekommen, haben die Wichtigkeit nochmal vor Augen geführt bekommen. Sie haben es gerade schon gesagt, ein Virus hat die Welt lahmgelegt. So ist es ja tatsächlich gewesen. Und auf der anderen Seite fand ich es unglaublich faszinierend, was wir eben in diesen 3,5 Jahren gelernt haben, wie schnell auch technisch Sachen vorangetrieben worden sind, wie zum Beispiel die Impfung hinsichtlich SARS-CoV-2. Also das sind schon Dinge, die auf der einen Seite erschrecken, auf der anderen Seite natürlich auch faszinieren. Und zu sehen, wie kreativ, wie stringent, mit wie viel Hochdruck, mit welchem Enthusiasmus dort eben auch neue Daten generiert worden sind, Fortschritte gemacht worden sind. Ich bin da nach wie vor ganz begeistert von. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch viel Schrecken und viel Elend gesehen, was das Ganze natürlich auch antriggert, wo man eben auch gewillt ist, Linderung und ja Neues zu schaffen, was dann eben vielleicht auch hier zukünftig ja maßgeblich auch Medizin, Krankheiten, Schicksale beeinflussen kann.
Dann bleiben wir am besten einfach direkt einmal bei SARS-CoV-2. Was ist denn das Besondere an diesem Virus? Können Sie uns den Erreger einmal kurz ein bisschen vorstellen?
Nun, letztendlich, wir wissen, die Pandemie ist 2023, hat die geendet, aber nach wie vor ist SARS-CoV-2 natürlich was, was uns gerade auch jetzt in der Herbstzeit immer wieder begleitet. Wir wissen, dass im Grundwasser aktuell schon wieder vermehrt SARS-CoV-2 nachgewiesen wird. Wir haben am Anfang sehr, sehr schwere Verläufe gesehen. Wir haben gesehen, dass dann eben auch Immunisierung möglich gewesen ist durch die Impfung, dass die aktuellen Erreger etwas weniger infektiös sind, dass dann natürlich Risikogruppen immer noch gefährdet sind. Aber wir haben nach wie vor jetzt einen neuen Player, der im Herbst eben eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
Und ein weiterer wichtiger Erreger im Herbst ist ja das Influenza-Virus. Was zeichnet diesen Erreger denn aus und warum begleitet er die Menschheit denn nun eigentlich schon so lange?
Wir haben hier eine sehr hohe Mutationsrate. Antigen-Shift, Antigen-Drift. Wir haben eine Vielzahl von Stämmen. Wir haben eine Besonderheit teilweise durch sehr, sehr schwere Verläufe auch. Wir haben Komplikationen. Wir haben gelernt, dass beispielsweise auch nach der Infektion Probleme auftreten können. Wir haben mit der hauptsächlich ja Tröpfcheninfektion, Husten, Niesen, aber natürlich auch die Oberflächen, eine Übertragung, die eben hoch ansteckend ist. Und ja, wir haben die Möglichkeit, hier auch Prophylaxe zu tätigen mit der Impfung, die jedes Jahr neu designt wird und wo man eben auch hofft, mehr oder weniger gut, nach Möglichkeit mehr, dort die richtigen Stämme zu treffen, um dann eben die entsprechende Immunantwort auch zu produzieren.
Fun Fact: Die Influenza ist kein Neuling im Virenzirkus. Die ersten dokumentierten Grippenwellen reichen zurück bis ins 16. Jahrhundert. Schon Hippokrates beschrieb Krankheitsbilder, die verdächtig nach Influenza klingen. Kurz gesagt, die Grippe ist der Mick Jagger unter den Viren. Alt, aber immer noch da und immer wieder für ein Comeback zu haben.
Über die Impfung sprechen wir dann später auch nochmal ausführlich. Jetzt vielleicht zunächst einmal noch der Blick darauf, dass beide Erreger ja zu den saisonalen Atemwegserregern gehören. Können Sie da einmal kurz einschätzen oder einordnen, wann welcher Erreger vorwiegend auftritt und ja, wann quasi die Saisonalität des jeweiligen Erregers vorherrscht?
Wir haben bei Influenza typischerweise ja im Herbst die Impfung, kommen wir gleich noch drauf, und wir haben dann eben nach 2 bis 4 Wochen die einsetzende Immunantwort. Und das ist wichtig, denn ab der Weihnachtszeit, typischerweise Januar, Februar bis in den März hinein, sehen wir immer wieder die Influenza-Infektionen dann. Bei SARS-CoV-2 ist es letztes Jahr so gewesen, dass wir im Herbst, also Ende Oktober, nochmal einen Anstieg hatten. Und wir sehen jetzt aktuell zumindest eine leichte Zunahme schon im Grundwassernachweis. Und wir befürchten, dass auch hier im Herbst, im Winter wieder vermehrt Infektionen einsetzen.
Und gerade in den genannten Monaten jedes Jahr wieder hören wir natürlich alle, denke ich, in unserem Umfeld immer wieder von Influenza- oder Corona-Fällen. Können Sie einmal für unsere Hörerinnen und Hörer einordnen, wie viele Fälle es für die jeweilige Infektionskrankheit in Deutschland pro Jahr ungefähr gibt?
Nun, aktuell wird für SARS-CoV-2, sagt man, dass 0,9 bis 2,9 Fälle pro 100.000 Einwohner aktuell nachgewiesen werden. Wir haben hier natürlich das Problem, dass durch die Meldungen, die leicht verzögert noch eintreffen können, das nach oben korrigiert werden kann. Zum anderen wird ja nicht mehr so konsequent getestet, sodass wir hier auch wahrscheinlich eine Dunkelziffer haben. Und für Influenza haben wir Daten, die zeigen, dass wir so circa 290.000 Fälle im Jahr 2023 hatten. 2024 sind es etwas weniger gewesen, da sind so 218.000 Fälle gewesen. Aber immerhin führt auch diese Erkrankung nach wie vor zu Todesfällen. Und für 2023 sind da immerhin über 1.000 Todesfälle registriert worden für.
Das sind ja doch recht hohe Fallzahlen. Und natürlich haben die unterschiedlich schwere Verläufe, aber man kann ja schon davon ausgehen, dass sie auch zu vielen Krankheitstagen in der Bevölkerung führen. Gibt es da Daten zu oder können Sie etwas dazu sagen, inwieweit Influenza und Covid-19 auch die Gesellschaft beeinflussen? Ich denke, gerade bei Covid-19 haben wir es alle am eigenen Leib gespürt, aber vielleicht können Sie das nochmal grob einschätzen.
Also es ist eine ganz aktuelle Arbeit rausgekommen, die vor kurzem mit JAMA auch veröffentlicht worden ist, die zeigt, dass die Arbeitskraft und natürlich auch die Arbeitstage massiv beeinflusst worden sind und dass ich hier eben auch tatsächlich an vielen Stellen enorme Aufwendungen notwendig gewesen sind, die natürlich auch die Gesellschaft deutlich belasten. Also insofern sind hier nicht nur Patienten verstorben, sondern eben auch durch die Arbeitsausfälle, direkte, indirekte Krankenhauskosten, Leute, die in den Systemen gefehlt haben, ob das nun Krankenschwester, Ärzte, Verwaltungsbeamte oder Bedienungskräfte irgendwo gewesen sind. Wir haben es alle gespürt. Also die Pandemie und letztendlich natürlich auch punktuell immer wieder Influenza kann hier die Gesellschaft deutlich beeinflussen, beeinträchtigen.
Und in den letzten beiden Folgen haben wir jetzt schon immer wieder darüber gesprochen, dass es natürlich rund um Atemwegserkrankungen einige Patientengruppen gibt, die ein besonders hohes Risiko haben für einen schweren Verlauf. Ich gehe davon aus, die gibt es auch bei Influenza und Covid-19. Welche Personengruppen sind das denn jeweils?
Nun, im Besonderen sind natürlich die alten Patienten zu nennen. Die alten Patienten sind immer gefährdet. Wir haben hier auch eine erhöhte Sterblichkeit gesehen. Es ist so, dass Patienten mit Komorbiditäten dort eben auch besonders gefährdet sind. Patienten mit chronischen Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Patienten, die Immunsuppressiva nehmen müssen, und unter Umständen natürlich auch ganz junge Patienten, weil das Immunsystem noch nicht entsprechend ausgereift ist, sind an der einen oder anderen Stelle eben auch verstärkt betroffen.
Und wir haben es schon angesprochen, es gibt ja für beide Erreger auch Impfungen. Wie können diese Gruppen denn geschützt werden, beziehungsweise welche Impfempfehlungen gibt es in Deutschland für Influenza und SARS-CoV-2?
Also die STIKO empfiehlt die Influenza-Impfung für alle Personen ab dem 60. Lebensjahr. Gerade für die älteren Personen gibt es eine gesonderte Empfehlung noch für eine Hochdosis oder eine adjuvantierte Impfstoff. Und das liegt daran, dass hier Immunoseneszenz einsetzt. Und die Frage ist natürlich dann, ist das dann genauso gut verträglich? Also es hat ein gutes Nebenwirkungsprofil. Eine leicht vermehrte Reaktivität kann auftreten, beispielsweise an der Einstichstelle. Des Weiteren wird die Impfung für Schwangere empfohlen, ab dem zweiten Trimenon, wenn hier eine erhöhte gesundheitliche Gefährdung, beispielsweise infolge eines Grundleidens, einer entsprechenden chronischen Grunderkrankung, Diabetes, wie auch immer vorliegt, dann auch schon ab dem ersten Trimenon. Es wird empfohlen für Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund eines Grundleidens. Und hier zählen wieder die chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane, Herz-Kreislauf, Leber-Nierenerkrankungen, Diabetes oder andere Stoffwechselerkrankungen, chronische neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel die Multiple Sklerose zu. Und natürlich Patienten mit einer angeborenen oder einer erworbenen Immunodefizienz, zum Beispiel nach Organtransplantation, nicht im ersten Jahr, aber dann zumindest typischerweise danach, oder Patienten mit HIV. Dann klar, wie eben auch bei SARS-CoV-2, Bewohner von Alters- und Pflegeheimen oder Patienten, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haushalt sind, wo eben betreute Risikopersonen auch leben, dann ist es so, dass Personen mit erhöhter Gefährdung, hier zählt das medizinische Personal zu, geimpft werden sollten. Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr und dann Personen, die als mögliche Infektionsquellen für ihnen anvertraute, betreute Personen agieren. Das können eben auch die Kinder von Personen in einem Pflegeheim sein, wenn dort regelmäßig noch pflegerisch auch unterstützt wird. Und dann ist aufgenommen, dass Personen, die direkten Kontakt zu Schweinen, Geflügeln oder Wildvögeln frei und gehalten oder beispielsweise Robben haben. Also es ist sehr ähnlich zur SARS-CoV-2-Empfehlung. Hier ist eben dieser Bereich mit den Tieren nochmal besonders herausgearbeitet.
Und wenn wir die Empfehlungen für die jährliche Auffrischimpfung gegen Covid-19 an dieser Stelle noch einmal kurz zusammenfassen, dann sollten ja ebenfalls Personen ab 60 Jahren, Personen mit einem erhöhten Risiko aufgrund einer Grunderkrankung, Bewohnende von Einrichtungen der Pflege, Kontaktpersonen von Risikopatientinnen und Patienten und natürlich auch wieder das medizinische Personal die Impfung gegen Covid-19 jedes Jahr im Herbst erhalten. Also ähnlich wie bei Influenza, aber beispielsweise die Schwangeren würden hier mit rausfallen. Die Grundimmunisierung gegen Covid-19 wird aber ja weiterhin für alle ab 18 empfohlen, richtig?
Vollkommen richtig, ja. Das habe ich tatsächlich jetzt vorausgesetzt, aber schön, dass Sie es nochmal betonen und zusammenfassen. Genau so ist es.
Wunderbar.
Fun Fact: Jeder kennt es, den schwindenden Geruchssinn während einer kräftigen Erkältung. Während Influenza klassisch die Nase verstopft, macht SARS-CoV-2 allerdings etwas deutlich Perfideres. Es befällt die sogenannten Stützzellen des Riechepithels und führt dort zu einer temporären Dysfunktion. Die Riechneuronen selbst sterben dabei nicht sofort ab. Sie sind nur vorübergehend lahmgelegt, weil ihr Versorgungsapparat zusammenbricht. Kaffeegeruch, Knoblauchdämpfe, ja selbst Desinfektionsmittel im OP. Alles weg, obwohl die Nase frei ist. Das nenne ich mal olfaktorische Magie.
Dann kommen wir kurz zu einem Ihrer Forschungsschwerpunkte in den letzten Jahren. Das war ja Long-Covid, ein ganz wichtiges Thema auch, das natürlich auch viele Menschen beschäftigt, viele Patientinnen und Patienten beschäftigt. Gibt es hier denn Daten, die zeigen, dass die Covid-19-Impfung auch vor Long-Covid schützen kann?
Ja, es gibt tatsächlich Daten und es sind eine ganze Reihe auch von zusammenfassenden Arbeiten jetzt herausgekommen, wo dann eben die Studien nochmal genau angeschaut worden sind. Und es ist im Wesentlichen subsumiert worden, dass eben die zweimalige Covid-Vakzination mit einem ungefähr 25% reduzierten Risiko für Long-Covid dort eben einhergeht und dass selbst eine einmalige Vaktinierung noch mit einem 15-prozentigen Reduktion von Long-Covid einhergeht.
Und damit haben wir jetzt schon die wichtigsten theoretischen Grundlagen und Impfempfehlungen einmal zusammengefasst. Vielen Dank an der Stelle schon einmal dafür. Und nun würde ich gerne noch gemeinsam mit Ihnen einen Schritt in die Praxis gehen. Denn beide Impfungen, Influenza und Covid-19, stehen ja jährlich im Herbst an. Wäre es ja praktisch, die einfach vielleicht an einem Termin gleichzeitig zu verabreichen. Ist das denn möglich und wird das empfohlen?
Ja, das ist möglich, das kann man gut machen. Und es ist ja auch so, dass es den logistischen Aufwand reduziert. Wir machen das auch gerne bei uns im Haus, sodass wir es gemeinsam anbieten.
Und letzte Woche war unser Schwerpunktthema ja die RSV-Impfung. Kann auch das gleichzeitig mit der Covid-19 und oder der Influenza-Impfung verabreicht werden?
Ja, auch da ist eine Koadministration möglich und ist logistisch möglicherweise sogar anzustreben, um hier zukünftig, und wir kommen da ja gleich nochmal drauf, bessere Impfquoten zu erzielen.
Wenn man sich das jetzt einmal überlegt, wäre es ja ganz sinnvoll, einen Impfstoff zu haben, der alle drei Erreger abdeckt. Sind Ihnen da diesbezüglich gegebenenfalls aktuell Projekte bekannt, die daran forschen?
Es ist tatsächlich so, dass Dreierkombis diskutiert werden. Und es gibt beispielsweise auch eine kürzlich erschienene Lancet Infection-Arbeit, die sich eben auch mit dieser Co-Administrierung beschäftigt. Und ich glaube, dass der Trend in diese Richtung gehen wird, um letztendlich natürlich auch hier Ressourcen zu optimieren.
Dann vielleicht noch einmal ein Blick zurück in die Vergangenheit. Wir hatten ja anfangs schon gesagt, dass Influenza, aber auch Coronaviren natürlich, jetzt nicht SARS-CoV-2, aber Coronaviren allgemein die Menschheit natürlich schon sehr lange begleiten. Was ist denn der Grund, weshalb wir diese Erreger trotz der Impfungen, die es ja auch schon lange gibt, gerade bei Influenza, immer noch nicht losgeworden sind?
Nun, wir haben es am Anfang schon kurz angesprochen. Wir haben tatsächlich ein Virus im Influenza-Bereich, was sich extrem schnell verändern kann. Und de facto ist es dann natürlich schwierig, darauf zu reagieren. Wir hoffen immer, dass wir mit der Impfung dort die richtigen Stämme treffen. Aber wir wissen auch, dass wir mit dem Influenza-Impfstoff nur so eine 20 bis 60 beziehungsweise 80-prozentiger Impferfolg haben. Im Durchschnitt liegen wir so eher bei 40% dort. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einfach dieses sich schnell veränderte Virus, wo wir mit der Prophylaxe nicht immer sicherstellen können, dass wir die optimale Impfantwort erreichen.
Und ein weiteres Problem könnte natürlich auch sein, dass nicht jeder, der laut STIKO-Empfehlungen die Impfung eigentlich bekommen sollte, diese auch in Anspruch nimmt. Ich denke, gerade in Deutschland sind die Impfquoten noch ausbaufähig. Haben Sie hier zufällig Daten für uns dabei, die einmal die Impfquoten gegen Influenza und Covid-19 zusammenfassen?
oder legen Sie gerade den Finger, glaube ich, in eine ziemlich große Wunde. Also wenn wir uns die Influenza-Impfung anschauen, dann haben wir eine bundesweite Impfquote zuletzt gehabt von knapp 40%, 38%. Wir haben ja die Grunderkrankung angesprochen und da würde man jetzt meinen, die müssten eigentlich besser laufen. Aber na, da ist es auch so, dass wir bei 30-31% liegen. Auch bei den Schwangeren sind wir bei lediglich 21%. Aber die Älteren, die sind besser. Die haben es verstanden. Da haben wir bei den 80 und 80 plus immerhin 51% Impfquote bei Influenza. Ich glaube, das ist zumindest schon mal so, dass man damit arbeiten könnte. Jeder Zweite sind geimpft. Aber natürlich, da ist noch viel Platz nach oben.
Da ist was dran. Haben Sie am Ende vielleicht noch, ja, vielleicht auch in diese Richtung eine Sache, die Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben möchten?
Ja, hören Sie sich diesen Podcast an. Das macht sicherlich Sinn. Ich glaube, wir müssen einfach viel Werbung machen. Wir müssen versuchen, mit Argumenten zu überzeugen. Wir müssen versuchen, dort eben auch offen mit der Problematik umzugehen. Wir müssen die Finger in die Wunden legen, um tatsächlich hier mehr Wissen zu vermitteln und aus dem Wissen heraus vielleicht auch tatsächlich dann eine bessere Quote zu erreichen. Denn wir haben ja gute Möglichkeiten und hier passiert ja auch wahnsinnig viel wissenschaftlich.
Ja, Herr Professor Kotschula, vielen lieben Dank für Ihre fachliche Unterstützung heute. Ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer viel Neues mitnehmen konnten und jetzt perfekt informiert in den Herbst starten können. Und damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende der heutigen Folge. Aber Miriam, du hattest uns zu Beginn der Folge ja noch eine spannende Geschichte über eine tatkräftige Mutter versprochen. Was war da denn los?
Ja, liebe Tina, das möchte ich dir und unseren Zuhörerinnen natürlich nicht vorenthalten. Und zwar wurde im Elsass 1885 der damals 9-jährige Sohn einer Bäckerin von einem tollwütigen Hund gebissen. Und zu der damaligen Zeit, da war das praktisch ein Todesurteil, denn keiner wusste, was denn in einer solchen Situation zu tun war. Zum Glück meinte sich aber der damalige Dorfarzt daran zu erinnern, dass er einmal etwas von einem Mann in Paris gelesen hatte, der bereits erfolgreich Hunde gegen Tollwut immunisiert hatte. Und die Mutter des Jungen, die hat daraufhin auch gar nicht lange gefackelt und kurz entschlossen ihren Sohn eingepackt und ist sofort nach Paris zu diesem Mann gefahren. Der besagte Mann in Paris, der war tatsächlich kein anderer als der Apotheker Louis Pasteur. Er hatte bisher allerdings nur Hunde gegen Tollwut immunisiert und war daher initial erst einmal skeptisch, seine Methodik ja jetzt direkt sozusagen auf den Menschen zu übertragen. Zum Glück hat er aber dann das Experiment gewagt, nach Rücksprache mit einigen Ärzten und vor allen Dingen auch nach dem beständigen Drängen der Mutter und hat dem kleinen Jungen dann tatsächlich mehrere Tage hinweg Injektionen von seiner sogenannten Immunisierungslösung verabreicht. Und tatsächlich konnte der Junge dann auch 2 Wochen später mit seiner Mutter wieder ins Elsass fahren. Und die Tollwut, die ist tatsächlich auch nie bei ihm ausgebrochen. Und das war damit sozusagen die erste dokumentierte Postexpositionsprophylaxe gegen Tollwut beim Menschen. Und in der Sekunde war dann gleichzeitig ein Meilenstein in der Medizingeschichte geschrieben.
Ja, und mit dieser interessanten und erfolgreichen Impfgeschichte bedanken wir uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuschalten heute und verabschieden uns. Aber keine Sorge, wir haben noch eine weitere Folge für Sie. In der nächsten Episode werden wir uns mit bakteriellen Atemwegserregern wie Pneumokokken und Pertussis beschäftigen. Wir hoffen, dass Sie auch dann wieder mit dabei sind. Abonnieren Sie Immunisiert, um keine Folge zu verpassen. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.